meinem Alter geht es weniger um Friseur, es geht um Wachstum. Ne? Und das ist mein Hauptargument. Wenn dann jemand so, ich habe mich von der Seite anlauert, sage ich, mach's nach. Gesegnetes neues Jahr. Ich glaube, wir haben uns heuer noch nicht gesehen, vielleicht teilweise gehört. Ist schon ein halber Monat rum, habt ihr es mitgekriegt. 16 Tage sind schon vorbei. Die Zeit rast. Und am Anfang des Jahres, das mache ich auch ganz gern, da fragt man immer, was steht denn so an? Was hat Gott vielleicht für uns vorbereitet? Was will er uns denn sagen? Und ich habe heute mal in der Predigt einen herausfordernden Titel. Wie sollen wir denn leben? Was ist, stellst du die Frage auch? Wie sollen wir denn leben? Draufgekommen bin ich bei meiner Bibellese im 1. Petrus 4, Vers 7. Da sagt der Petrus: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Oh, da bin ich erst mal stutzig geworden. Dachte ich, was? Vor 2000 Jahren hat also scheinbar der Petrus gedacht, die Welt geht unter. Vor 2000 Jahren schon. Und die Welt funktioniert immer noch. Gut, ich habe dann ein bisschen gelesen, wie waren denn die Umstände? Also der Petrus, er war zu der Zeit in Rom. Und in Rom war es schwierig zu leben. Da gab es einen Kaiser namens Nero. Den hat man nachgesagt, dass er wahnsinnig ist. Ich habe mir gedacht, in der Politik ist das nichts Außergewöhnliches, oder? Also wenn du die Welt von den Wahnsinnigen befreien könntest, das sähe es wahrscheinlich schon viel, viel besser aus. Jedenfalls dieser Nero, dem wird dazu geschrieben, dass er dann Rom selber angezündet hat und den Christen die Verantwortung dafür unterschieben wollte. Also der Paulus war schon in Rom und der Paulus ist ungefähr, wenn die Geschichtsschreibung passt, 64 nach Christus hingerichtet worden. Wegen seines Glaubens. Weil er römischer Bürger war, durfte er nicht gekreuzigt werden. Deswegen hat man ihn höchstwahrscheinlich enthauptet. Und der Petrus ist jetzt so in der Situation, dass er weiß, das Ganze wird mir auch blühen. Also insofern, Geschwister, ist die Frage, wie sollen wir denn leben, schon sehr berechtigt, oder? Bei so einer Perspektive. Also er sucht nach meinen Worten nach einer Strategie, wie man leben, vielleicht sogar überleben kann, wie man als Christ bestehen kann und wie man in dieser Zeit Botschafter Christi sein kann. Und dann dachte ich mir, das hat sich jetzt für uns nach 2000 Jahren eigentlich auch nicht verändert, oder? Also ich selber suche auch danach nach einer Strategie, in der jetzigen Zeit zu leben, jetzt nicht bloß als Unternehmer, genauso als Christ, genauso als Ehemann, Familienvater. Ich suche in dieser Zeit als Christ mich betätigen und bewähren zu können. Und ich möchte in dieser Zeit Botschafter Christi sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also leicht ist es nicht. Und dann hörst du jeden Tag von den Nachrichten in dieser Welt, kriegst dann nur im Prinzip einen Auszug von allem mit. Es ist ja nicht bloß Corona. Es ist ja diese ganze Teuerung, die da auf uns zukommt. Das sind diese Wahnsinns-Naturkatastrophen. Ständig ist ja irgendwas anders. Diese Diskussion jetzt mit den Impfverweigerern, den Impfgegnern, den Djokovic haben sie jetzt heute früh ausgewiesen aus Australien. Die deutschen Handballer sind bei der Europameisterschaft. Da hat sich einer der wichtigsten Spieler hat sich jetzt infiziert, obwohl er geimpft ist und geboostert ist. Also ich glaube, das ist Thema, das könnten wir ewig weit weiterführen. Aber ich denke, ihr stimmt mit mir überein. Wir sind als Christen in dieser Zeit unwahrscheinlich herausgefordert. Wie kann ich mein Glauben leben? Und was mir auffällt in der jetzigen Zeit, du hörst von Warnungen und von Bedenken. Wir Deutschen sind ja Weltmeister im Bedenken anmelden. Ne? Und ständig irgendwo, da werden schwarz-weiß gemalt und der ist der Gute und der ist der Böse und ich gehöre dazu oder ich gehöre nicht dazu. Aber was mir fehlt, ist Ermutigung. weiß nicht, wie es euch geht, also mir fehlt es total. Ich suche einen Politiker, der mich ermutigt. Und richtig, fällt mir doch keiner ein. Also dass ich von jemandem höre, hat mir früher gesagt, ne, so der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, das ist so der Papa oder die Mama der Nation. Der Papa ist jemand, ne, der nimmt dich mal in den Arm, legt mal die Hände auf dich, sagt mal, Buh, Wetscher, ne, lass mal 5 Grad sein. Das fehlt mir hin und vorn. Also, wie können wir leben? Wenn ich diese Zeit betrachte, dann fällt mir auch eines auf. Da wird immer wieder diese Frage gestellt, Gott, wo bist denn du? Hast du überhaupt noch den Überblick? Ist dir das vielleicht etwas entglitten? Oder, wie es jemand formuliert, bist du vielleicht im Homeoffice und darfst nicht raus? Hä? Bist eingesperrt? Da oben in deinem Himmel und da unten müssen wir selber sehen, wie wir wurschteln. Diese Frage, die kriegst du immer wieder mit. Ja, ist denn das die entscheidende Frage? Ich brauche mal jetzt meine Bibelkenner. Welches ist die erste Frage, die in der Bibel gestellt wurde? Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Erste Frage. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn! Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Es sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss da hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschutz. Diese Thematik, verspüre ich in unserer heutigen Zeit ganz, ganz groß, Geschwister. Sollte Gott gesagt haben? Sollte das, was Gott irgendwo da reingeschrieben hat, überhaupt noch für uns Gültigkeit haben? Wir sind in einer Wissenschaftsgläubigkeit gelandet, das ist unwahrscheinlich. Das ist der neue Gott, also neben dem Gott der Selbstbestimmung ist die Wissenschaft heute eine absolute Gottheit. Man darf ihr scheinbar gar nicht widersprechen. Was? Und dann kommt die Werbung noch mit dazu. Wir wissen ja gar nicht, was aus den Menschen jetzt in dieser Pandemiezeit zu Hause geworden ist. Ich denke oft, diese Online-Casinos oder diese Wettanbieter, die wachsen ja wie Pilze aus dem Boden. Ständig, jede Woche hörst du von einem Neuen, wo du Sportwetten abgeben kannst. Ist übrigens illegal, Online-Casino. Ich kann nur sagen, ist nach deutschem Recht nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Und wenn du Online-Casino im Sängerwald spielen solltest, was du natürlich nie magst, ne? Ich weiß, das sei da absolut clean, dann machst du dich strafbar. Da kannst du angezeigt werden. Und diese Online-Casino und diese Wettanbieter, die machen dir ein Leben, machen die dir weiß. Ja, und dann, wenn dann von diesen einarmigen Banditen plötzlich alle vier Apfelsinen gleichzeitig sind und dann klackert das Geld und macht nur so. Du, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in Abhängigkeiten geraten. Denen es hier genauso geht, die haben auch gedacht, das macht klug. Online-Casino spielen, Wettanbieter, macht klug, macht reich. Und dann werden den Menschen die Augen geöffnet und sie sind eben nicht wie Gott. Sie sind nackt und bloß. Das nur mal so nebenbei, Geschwister. Wenn da die Stürme von Corona vorbei sind und das wird mir alles so bewusst und bekannt, was da auf unser Land noch zurauscht, diese uralte Geschichte der Verführung, wie viele Menschen sich in dieser Zeit verführen lassen und haben verführen lassen, Sie wollen sein wie Gott und sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. So, jetzt, welches ist die zweite Frage in der Bibel? Habt ihr das schon beantwortet? Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Geht es wirklich, Geschwister, um die Frage: Gott, wo bist du? Wenn wir Gott mal wirklich ausreden lassen würden, dann würde er uns vielleicht sagen: Du Mensch, du bist in meinem Garten. Kostenlos trinkst du mein Wasser. Kostenlos atmest du meine Luft. Ich habe schon gesagt, wenn die Stadtwerke noch dahinter kämen, wie sie das irgendwie gebührenpflichtig machen könnten, würdest du für die Luft auch noch bezahlen. Kostenlos tankst du mein Erdöl. Also wenn du meinst, dass der Liter Diesel 1,60 Euro kostet, aber ich habe es den Arabern und den anderen alles umsonst gegeben. Ich habe dir nur gesagt, dass du diese Erde bebauen und bewahren sollst. Mehr habe ich dir nicht gesagt. Ich habe dir nicht gesagt, dass du jedes Jahr eine Kreuzfahrt machen sollst. Oder mit dem Flieger kurz einmal nach New York, um dir eine neue Tasche kaufen sollst. Ich habe deine Herkunft geklärt, könnte Gott sagen. Ich habe geklärt, wo du herkommst und ich habe geklärt, wo du hingehst. Und für deine Gegenwart habe ich dir in meinem Wort so viele Hinweise gegeben, wie du leben kannst. Was machst du mit denn da Vorwürfe? Ich fasse es mal zusammen, Geschwister. Die Frage ist doch nicht: Gott, wo bist du? Der Status unseres Gottes, um mit der heutigen Sprache zu sprechen, ist doch geklärt. Ich bin, der ich bin, sagt Gott, und der ich sein werde. Auf Deutsch gesagt, ich habe mich überhaupt nicht verändert, keinen Zentimeter. Selbst in Corona-Zeiten hat sich Gott keinen Zentimeter verändert. Ich und du und wir, was haben wir gemacht? Wie verändern wir uns? Die Frage, Geschwister, ist nicht: Gott, wo bist du? Die Frage ist: Wo bin ich? Jens, wo bist du? Thomas, wo bist du? Wo bist du? Wie ist dein Status? Bist du mit Gott oder ohne Gott? Für mich, Geschwister, ist es gerade in der heutigen Zeit, die wichtigste Frage überhaupt: Bin ich mit Gott oder gegen Gott? Und dazwischen gibt es nichts. Es gibt da keine Halbheiten. Naja, ein bisschen vielleicht. Ne? Muss mich ja nicht gleich entscheiden. Hab überall wegen meine Aktien drin. Das gibt es bei Gott nicht. Also wenn wir fragen, wie wir denn leben können, dann muss unser Status geklärt werden. Wir haben eine neue Regierung, Geschwister. Bei der Vereidigung des Bundeskanzlers hat er auf diesen Zusatz "So wahr mir Gott helfe" verzichtet. Ist er recht. Wir leben in einer Demokratie, kann er machen, natürlich. Aber es sagt ja etwas aus. Wenn man Bundeskanzler, seine Frau ist Karrierepolitikerin, so wie er, sie haben beide keine Kinder. Unser Land braucht ganz viel Gebet. Glaubt mir das. Wir haben Menschen, die unser Land jetzt regieren, die mit Gott offensichtlich nichts am Hut haben wollen. Das war für ein Land noch nie gut. Deswegen sage ich nicht, dass die Parteien, wo das C dran ist, dass die mehr eine Beziehung zu Gott haben. Die brauchen es vielleicht sogar noch dringender als alle anderen auch. Aber wenn wir auf die vertrauen wollen, die unser Land führen, die uns anführen, dann muss der Status geklärt sein. Bist du mit Gott oder bist du gegen Gott? Mein zweiter Punkt: Wenn ich diese Frage stelle, wie kann ich denn leben? Also ich fand es zum Beispiel als Jugendlicher oder als junger Mann, junger Ingenieur, immer ganz super, wenn ich jemand an der Seite hatte, der Erfahrung hatte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das ist also heute noch eine richtig gute Geschichte. Du weißt irgendwie nicht, was du machen sollst. YouTube gibt es auch kein Video, das dir das erklärt, ne, wie ist da dein Thermostat vom Heizkörper austauscht zum Beispiel. Da ist eine Person mit Erfahrung, was großartig ist. Und ich habe mal eine Person rausgesucht, die nachweislich wohl die meiste Weisheit eines Menschen hatte, die es hier gegeben hat. Prediger 3, Vers 1. Alles hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunden. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Bin weiter unten. Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit. Friede hat seine Zeit. Und in Prediger 7, Vers 13 steht: Siehe an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Kennen wir diese Bibelstelle? Auswendig wahrscheinlich, alles hat seine Zeit, aber glauben wir auch daran? Glauben wir daran, Geschwister, dass alles seine Zeit hat? Wir sind verwöhnt. Wir haben in Deutschland 70 Jahre Frieden. Das hat es in Europa im letzten Jahrtausend nie gegeben. So ein langer Zeitraum. Du, wenn früh die Heizung aufmachst, im Normalfall ist es warm. Den Hahn aufdrehst, im Normalfall kommt Wasser raus. Wenn du auf den Lichtschalter drückst, geht das Licht an. Wenn du nach Schwarzenbach auf die Gemarkung gehst oder die Stadtverwaltung gehst, kannst du deinen Ausweis beantragen. Ja, und wenn du da krank bist, gehst du zu einem Doktor und der gibt dich ja Spritzen. Wir jammern, Geschwister, auf ganz hohem Niveau. Und wir haben vergessen, dass alles seine Zeit hat. Und jetzt kommt dieses blöde Corona. Also das ist unmöglich. Uns Deutschen, die wir alles geregelt haben, passiert sowas. Unmöglich. Wenn wir diesen Gedanken mal in uns reinlassen, dass alles seine Zeit hat, dann kommen wir vielleicht wieder auf den Punkt, dass Gott auch Zeit braucht, um an uns zu arbeiten. Ne, Werner? Bei dir hat er aber 80 Jahre gebraucht, ne? Bis du an dem Punkt bist, wo du jetzt bist. Ne? Und arbeitet immer noch an dir. Sensationell, Geschwister. Das wäre so schön, ne? Wenn das alles sofort funktionieren würde. Stell dir vor, du kommst auf die Welt und hast schon den Führerschein in der Wiege und dein Abiturzeugnis und dein Studium in Harvard und dein Stellenangebot ist auch schon alles geklärt. Meine Güte, und das dauert dann so lang, ne? Oder? Bis wir das dann hat, sein Doktor, und dann endlich arbeiten können. Warum? Weil Gott an uns arbeiten will. Ich glaube, dass diese Zeit, Geschwister, in der wir jetzt leben, für Gott eine unwahrscheinlich wertvolle Zeit ist. Weil da ganz viel zutage kommt. Da siehst du die Leute mal ungeschminkt. Ja? Und siehst du mal, wie sie so sind. Und wenn sie dann wieder raus dürfen aus dem Homeoffice, da wirst du noch mehr sehen, wie sie sind. Gott braucht Zeit, um an uns Menschen zu arbeiten. Und deswegen verzweifle nicht an dieser Zeit, sondern danke ihm dafür. Und übrigens, es heißt nur, alles hat seine Zeit. Es steht hier nicht, alles hat seinen Sinn. Also ich habe da oft so mit zu knabbern, weil ich auch als Ingenieur hinter allem einen Sinn sehen möchte. Ne? Wenn bei mir irgendwo mal Deckenbalken sich durchhängt, dann muss das einen Grund haben. Entweder hat so ein kleiner Nagelkäfer da drin ein wenig rumgeeiert oder das Dach war undicht, irgendwas ist passiert. Ich sage euch mal was, nicht alles hat seinen Sinn. Meine kleine Nichte, die ist jetzt schwerst behindert, hat einen Schlaganfall gekriegt, sieht fast nichts mehr, weiß nicht, ob sie jemals wieder gesund wird. Hat das sonst Sinn? Zwei kleine Kinder haben gerade ein Haus gekauft. Das hat gar keinen Sinn. Geschwister, und davon müssen wir uns verabschieden. In unserem Leben, in diesem hiesigen Leben, hat nicht alles seinen Sinn. Aber es hat alles seine Zeit. Und wenn wir Gott an uns arbeiten lassen, egal in welcher Situation, dann hat es seinen Sinn. Dann kommen wir ans Ziel. Also egal wie die Zeiten sind, an Gottesliebe und Nächstenliebe hat sich nichts geändert. Du hast keinen Freifahrtschein, im Supermarkt genauso brummelig und muffig zu sein wie die anderen auch. Oder wenn du mit jemandem an der Behörde telefonierst, die in den Senkel zu stellen. Demut, Sanftmut und Geduld, Geschwister, gelten nach wie vor. Die sind durch Corona nicht aufgehoben. Und Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu ganz viel. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu ganz viel. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Ich lese euch mal eine der krassesten Anweisungen im Neuen Testament aus 1. Korinther 7, Vers 29 vor. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz, daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine, komme ich gleich noch dazu. Wer weint, als weine er nicht, wer sich freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich wünschte aber, ihr wärt ohne Sorgen. Hier steht, daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Ich bin jetzt aber ganz bissig. Im Frankenwald halten sich ganz viele daran. Die behandeln ihre Frau so, als wäre sie gar nicht existent. Und das ist damit nicht gemeint, Geschwister. Das ist übrigens auch nicht, was die Frau und den Mann betrifft, damit gemeint. Was uns Paulus sagen will, ihr Christen, verinnerlicht euch bitte mal wieder von ganz Neuem. Diese Welt ist nicht unsere eigentliche Heimat. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Und wenn du noch so viel Immobilien in Hof kaufst und der Jens sich das fünfte Pferd für die Therapie anschaffen will, sei dir alles gegönnt. Und dennoch, Geschwister, dennoch sind wir hier nur auf der Durchreise. Und wenn ich die Welt betrachte und was in dieser Welt so abgeht, Geschwister, dann habe ich das Gefühl, also diese Wahrheit will man auf gar keinen Fall annehmen, weil man muss ja in dieses Leben noch so viel wie möglich reinpacken. Es gibt ja so eine Geschichte, da ist wohl ein sehr, sehr reicher Mann zu einem Pastor gegangen und hat gesagt, ja, ich bin ja schon ein älter und irgendwann wird es ja dann hier zu Ende gehen und dann geht es ja dann über. Und es ist so, ich habe mein Vermögen größtenteils in Gold angelegt. Herr Pfarrer, wie kriege ich das dann über? Und dann soll wohl der Pastor zu dem gesagt haben, guter Mann, da wo du hingehst, schmilzt es sowieso. Boah, boah. Harte Wahrheit, Geschwister. Aber auch wir als Christen, wir müssen uns drüber im Klaren sein. Diese Welt ist nicht unsere eigentliche Heimat. Die Missionare im vorigen oder vorvorigen Jahrhundert, wenn die nach Afrika gegangen sind, dann haben die ihren Sarg mitgenommen. War gut gemacht, weil sie haben ja sowieso ein Behältnis gebraucht für ihre ganzen Dinge. Ne? Also bevor du 20 Koffer dir kaufen musst, nimmst du doch gleich deinen Sarg mit, oder? Ja? Und dann bist du auf dem Schiff auch ziemlich schnell allein. Also ne? Kriegst vielleicht sogar die beste Kabine, weil sie sagen, wer weiß, was da drin ist. Nee, das ist Spaß beiseite. Die haben nicht mehr damit gerechnet, dass sie jemals aus Indien oder aus China oder wo sie hingegangen sind, wieder zurückkommen nach Deutschland. Für die war das irgendwie klar, ich bin jetzt in dem Dienst für Jesus und ich möchte das Evangelium weitergeben und möchte Menschen von Jesus erzählen und dass sie sich bekehren. Und wahrscheinlich werde ich nie wieder in Deutschland ankommen. Wow, ganz ehrlich. Diese Vorstellung, diese Einstellung. Wir regen uns doch wegen der Muck an der Wand auf. Ja? Und wenn das Laptop schon wieder hängt, dass du schon wieder neu starten musst, dann kriegst du die Krise. Also ich zumindest oft. Ja? Und ich komme morgen noch früh ins Büro und das Computer geht schon wieder nicht. Ja? Und der Drucker fährt nicht hoch. Und ich denke, die Welt geht unter. Bei euch nicht, aber bei mir. Wir sollen uns so verhalten, Geschwister, dass wenn Jesus sagt, du, das war's jetzt, morgen gehst mit mir, dass wir bereit sind. vom Bruder, den ersten Lanz, der vor uns Pastor war, ne? Markus Lanz? Nee, Markus ist ein anderer, genau. Und also älterer Pastor, Manfred Lanz, genau. Und dem ist seine Frau vor ein paar Jahren gestorben. Und dann hat er eine Woche später bei uns in der Region damals ein Seminar gehalten. Und dann haben sie ihn gefragt, wie schaffst du das? Sagte, weißt du, Jesus wollte einfach meine Frau für immer bei sich haben. Und das ist doch das Beste, was hier passieren kann. Er hat gesagt, komm, heute gehst du nicht heim zu deinem Mann, heute kommst du zu mir. Puh, da war ich nur 5 Minuten Stille in dem Raum. Da hast du nicht mehr gewusst, was du sagen sollst. Also, vergessen wir das nicht, Geschwister. Egal, was wir auf dieser Welt erreichen können, wollen, dürfen, sollen, du darfst dein Leben wirklich voll ausleben, aber denke daran, das ist eine Zwischenstation. Ich komme zum letzten Punkt. Und der heißt, in der Krise machen Menschen den Unterschied. Unser Präses Johannes Justus sagte immer, Gottes Methode sind Menschen. Also auf unsere heutige Zeit projiziert, ist es im Endeffekt nicht das Vakzin und die Methode oder was dahinter steckt, sondern es sind und bleiben Menschen, die in unserer heutigen Zeit den Unterschied machen und zu allen Zeiten gemacht haben. Kurz vor Weihnachten haben Silvia und ich hin und wieder mal dieses Voice of Germany uns angeguckt. Das war eine Castingshow, da bewerben sich Menschen und singen dann und dann wollen sie irgendwann ins Endspiel kommen oder in das Finale und dann werden sie also die Voice, die Stimme Deutschlands für 2021 zum Beispiel. Und was uns ein bisschen aufgefallen ist, dass das bei uns wieder typisch deutsch so einen Starcharakter hat. Also der oder die müssen da ganz groß rauskommen und sie wollen die Superstars werden und die haben schon mal wahrscheinlich damit gerechnet, was sie alles an Geld verdienen. Da habe ich gedacht, na, das muss doch da auch noch andere Künstler geben. Und dann habe ich mal ein wenig gegoogelt und gesehen, es gibt dieses Profil auch in England und es gibt es auch in Amerika, da heißt es Americans Got Talent, also die Amerikaner haben Talent. Und da ist mir eine junge Frau aufgefallen, wir zeigen euch gleich das Video. Und ich muss euch sagen, das ist das, was mich also die letzten Wochen mehr als bewegt hat. So kommt eine junge Frau und stellt sich da vor, diese Jury aus 4 Leuten, sie soll ein wenig erzählen. Ja, was haben sie denn die letzten Jahre gemacht? Ja, die letzten 5 Jahre konnte ich nicht arbeiten. Warum? Ja, ich hatte Krebs. Oh. Dann fragt der andere, und jetzt? Wie ist es jetzt? Ja, ich war letzte Woche beim Arzt und der hat gesagt, der Krebs ist zurück. Ich habe also solche Geschwüre in der Lunge, in der Leber und in den Nieren und der Arzt sagt, meine Überlebenschance ist bei 2%. Aber das ist okay, sagt sie. Das ist okay, machen Sie sich darüber keinen Kopf. 2% ist besser als 0%. Das sollen die Leute sehen sollen. Und außerdem sagt sie, ich möchte nicht, dass sie von mir hier nur den Eindruck von meiner Krankheit haben sollen. Ich bin mehr als diese Krankheit, sagt sie. Dann lassen Sie diese Frau singen. Dieses Lied, It's Okay. Das ist in Ordnung. Spielt es euch mal vor und sage euch was dazu.
Awesome. I'm so happy to be here.
Well, we're happy you are. What's your name?
My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird.
Oh, that's nice.
Nightbird?
That's right.
Do you sing for a living?
Not recently.
Where are you from?
I'm from Zanesville, Ohio.
Okay. How old are you?
I'm 30.
30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight?
I'm singing an original song called It's Okay.
It's Okay.
Yeah.
It is. It's okay.
It's okay.
What is It's Okay about?
It's Okay is the story of the last year of my life.
All right. And who are you here with?
I'm here by myself.
It's okay. And what do you do for a living?
I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer.
Oh, sorry.
No, it's okay.
Okay.
Yeah, I'm okay.
All right.
Can I ask you a question? How are you now?
Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver.
Wow.
So you're not okay?
Well, not in every way, no.
You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know.
Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me.
Yes.
All right. Sing for us.
Good luck. Nightbird.
Changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah.
Und dann hat sie erzählt, als sie vor 5 Jahren die Diagnose für Krebs gekriegt hat. Sie war verheiratet mit einem Musiker. Und als ihr Mann davon erfahren hat, hat er sie auf der Stelle verlassen und hat die Scheidung eingereicht. Dann hat die Reporterin sie gefragt, haben Sie einen geistlichen Hintergrund? Ja, sagt sie, we are Jesus people. Also meine Familie, wir sind Jesus Nachfolger. Und wir haben sofort angefangen zu beten. Die ganze Familie hat gebetet. Und mein großer Bruder, der ist 300 Kilometer mit dem Auto gefahren und hat in der Klinik angerufen und hat gefragt, ob er die erste Nacht, wie er das früher als Kind gemacht hat, bei mir im Krankenhaus im Bett mit mir schlafen darf. Ich bin Gottes Nachbarin von unten, sagt sie. Gott wohnt oben praktisch im Penthouse. Und ich wohne von unten. Ich habe am Anfang Jesus unglaubliche Vorwürfe gemacht. Ich habe hunderte von Seiten beschrieben, wie es mir geht und was alles ist. Und ich habe sie einfach weggeworfen. Es ist okay, sagt sie. So wie es ist okay. Ich habe aufgehört zu jammern und zu klagen und anzuklagen. Ich habe mich einfach damit abgefunden. Es ist, wie es ist, sagt sie. Und irgendwann habe ich mir gedacht, für wen möchtest du gesund werden? Und dann habe ich mir eine Person ausgesucht und deswegen bin ich beim ersten Mal von dem Krebs gesund geworden. Wenn deine Not, sagt sie, wenn die Not ein Gesicht hat, wenn du für jemanden da durchkommen möchtest, für jemanden gesund werden möchtest oder diese Situation durchstehen möchtest, dann wird es einfacher für dich. Dann ist es einfach eine andere Geschichte. Wir sind alle irgendwie ein bisschen verloren, sagt sie. Ich vielleicht mehr als ihr, aber irgendwie sind wir alle ein bisschen verloren. Aber es ist okay, so wie es ist. Wie ich das erste Mal gesehen habe, war ich so klein wie du. Und ich bin es auch heute noch, Geschwister. Wie kann ein Mensch in einer solchen Situation sowas sagen? Ich bin hundertprozentig überzeugt, nur weil er Jesus hat. Weil er weiß, wo er hingeht. Ich habe noch nichts gefunden, dass sie jetzt schon gestorben ist. Diese Sendung war jetzt im Juni. Muss ich mal die nächsten Tage mal wieder googeln. Einfach, weil sie sicher war, sie kommt zu Jesus. Und diese Zeit, wo sie noch da ist auf dieser Welt, will sie Zeugnis für uns sein. Ihr habt ja die Heidi Klum gesehen wahrscheinlich, ne? Die ist ja bekannt, der Simon Cowell. Sind alles bekannte Leute, sind harte Leute. Die, boah, möchte ich nicht in ihrem Umfeld arbeiten. Denen laufen die Tränen runter. Die stehen auf und klatschen. Weil sie so ein Zeugnis nicht mehr gesehen haben seit langer Zeit. 2. Korinther 3, Vers 3, damit schließe ich. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Wir sind uns darin so sicher, weil wir durch Christus großes Vertrauen zu Gott haben. Wir halten uns selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht aus schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Das möchte ich euch mitgeben. Vielleicht kannst du jetzt noch eine kurze Zeit der Stille machen oder Gebetes. Dazu möchte ich euch und mich auch ermutigen, in dem Jahr, egal was passiert, diese Haltung einzunehmen. Es ist okay, wenn es für Gott okay ist, ist es für mich auch okay. Ich will ein Brief Christus sein, egal in welcher Situation ich mich befinde. Ich möchte ein Zeugnis für meine Mitmenschen sein. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen durch dieses Zeugnis ermutigt wurden. Seid gesegnet für dieses Jahr. Ihr seid Botschafter Christi. Und gerade wenn es vielleicht ganz schwierig für dich ausschaut, gerade da bist du ein Botschafter. In dem, was du durchlebst mit Jesus.